Wenn Menschen an Sicherheit denken, suchen sie meist nach stabilen Strukturen, starken Personen oder verlässlichen Versprechen und merken doch, wie brüchig menschliche Sicherheiten sind. Jesaja beschreibt eine andere Art von Sicherheit, sie gründet nicht in politischen Bündnissen oder religiöser Leistung, sondern in einer Person, die als Knecht Gottes den Weg des Leidens geht, für andere stirbt und in der Auferstehung eine neue Menschheit hervorbringt. Diese unscheinbare, leidende Gestalt erweist sich als der Arm Jehovas, als die verborgene Kraft Gottes, die ein unerschütterliches Fundament für Israel und alle Glaubenden legt. Der Arm Jehovas, Christus, der dynamische Erlöser im Leid. Wenn Jesaja vom Arm Jehovas spricht, führt er uns nicht zuerst auf die Bühne der Weltgeschichte, sondern in die Stille eines unscheinbaren Lebens. Der Arm ist das Bild für die wirksame, zupackende Kraft Gottes, für sein Eingreifen in eine verlorene Welt. Doch dieser Arm erscheint nicht als überwältigende Machtdemonstration, sondern als ein Mensch, der, wie ein zartes Pflänzchen, vor Gott aufwächst, wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich, ohne äußere Schönheit, ohne Ansehen, verachtet und gemieden, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Gottes dynamische Erlösung tritt in der Gestalt eines Lebens auf, das von Anfang an von Enge, Ablehnung und Verborgenheit geprägt ist, ein Stall als Geburtsort, ein unbedeutendes Dorf, ein verspotteter Landstrich, ein Handwerker ohne Machtposition. Gerade dort, wo wir nach menschlichem Empfinden nichts Großes erwarten würden, entfaltet Gott seine kraftvolle Nähe. Jesaja 53, 1 spricht von der Offenbarung und der Verkündigung Christi als dem Arm Jehovas, dem dynamischen Erlöser. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm Jehovas geoffenbart worden? Hier bezeichnet das Wort Arm die dynamische Macht Christi in seiner Göttlichkeit. Im Licht des Neuen Testaments wird sichtbar, wer in dieser unscheinbaren Gestalt handelt. Paulus beschreibt den Gekreuzigten als den, der für die Welt ein Ärgernis und eine Torheit ist, denen aber, die berufen sind. Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Die dynamische Macht Gottes ist nicht losgelöst von einer Person, sie ist gebunden an den gehorsamen, liebenden Sohn. Seine Kraft zeigt sich darin, dass er sich nicht behauptet, sondern demütig dem Willen des Vaters überlässt, darin, dass er Schmerzen trägt, ohne zu verbittern, Missverständnisse erträgt, ohne sich zu verschließen, und in der äußersten Schwachheit am Kreuz die größte Tat der Erlösung vollbringt. Wer diesen Arm Jehovas betrachtet, lernt Gottes Wirken dort zu suchen, wo es sich dem Blick entzieht, im versteckten Gehorsam, im treuen Ausharren, in der Liebe, die nicht aufgibt, obwohl sie unbeachtet bleibt. Gerade so wird die Niedrigkeit des Knechts zur Quelle echter Hoffnung. Denn wenn Gott seine stärkste Macht durch das Zerbrechliche und Verachtete hindurch wirksam macht, dann sind auch unsere dürre Erde, unsere unscheinbaren Wege und unsere Schmerzen nicht von seiner rettenden Gegenwart abgeschnitten. Inmitten von Schwachheit kann die Gewissheit wachsen, der Arm Jehovas hat mich nicht übersehen, er trägt, wo ich mich selbst nicht halten kann. Und in diesem Getragenwerden beginnt ein leiser, aber wirklicher Mut zu wachsen, der aus dem Vertrauen auf den verborgenen, doch wirksamen Christus lebt. Am folgenden Tag sah er Jesus zu sich kommen und sagte, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm Jehovas geoffenbart worden? Wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis, den Nationen eine Torheit, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als Griechen, predigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Die Betrachtung des Knechts als Arm Jehovas lädt dazu ein, das eigene Verständnis von Kraft und Erfolg zu hinterfragen. Wo das eigene Leben nicht beeindruckend wirkt, wo Wege eng und unscheinbar sind, ist das nicht das Ende von Gottes Möglichkeiten, sondern oft der Ort, an dem Christus als der verborgene, leidende, aber tragende Erlöser begegnen will. Wer lernt, sich in dieser Verborgenheit an ihn zu halten, macht die Erfahrung, dass Gottes dynamische Erlösung weniger in spektakulären Veränderungen liegt, sondern in einem stillen, aber beständigen Durchtragen, das Herz und Blick verwandelt. Aus der Gemeinschaft mit dem Mann der Schmerzen erwächst ein Vertrauen, das auch im Unscheinbaren rechnet, Gottes Arm ist nicht verkürzt, sondern gerade dort am Werk, wo menschliche Kraft an ihre Grenzen gekommen ist. Stellvertretender Tod, Christus als Sündopfer und Träger unserer Schmerzen. Im Zentrum von Jesaja 53 steht nicht nur ein leidender Gerechter, sondern ein Stellvertreter. Der Knecht trägt nicht einfach allgemein das Leid der Welt, sondern er steht an unserem Platz. Es heißt, dass er unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen hat, dass er um unserer Übertretungen willen durchbohrt und um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen wurde, die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das Bild ist scharf, da gibt es eine Strafe, die uns zusteht, ein Gericht, das gerecht über uns ausgesprochen werden müsste. Doch Gott lässt sie auf den Fallen, der selbst ohne Schuld ist. Der Knecht stellt sich in die Reihe der Übertreter, obwohl er keiner ist. In seinem Mund findet sich kein Betrug, in seinem Leben keine Gewalt. Eben deshalb kann sein Leiden mehr sein als tragische Unschuld, es wird zur stellvertretenden Tat, in der ein anderer das trägt, was uns zugerechnet werden müsste. Der Tod Christi war ein stellvertretender Tod. Das bedeutet, dass er nicht für sich selbst, sondern für uns starb, an unserer Stelle. Der Tod Christi war kein Märtyrertod, Christus wurde von Gott für uns getötet. Damit war sein Tod ein stellvertretender Tod. Jesaja wagt die kühnste Aussage, Jehovas Wohlgefallen war es, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen und du wirst seine Seele zur Schuldgabe machen. Hier berührt der Text das Geheimnis des Sündopfers, wie es in 3. Mose entfaltet ist. Wie das Sündopfer und das Übertretungsopfer für den Sünder an den Altar gebracht und an seiner Stelle geschlachtet wurden, so wird Christus selbst zur lebendigen Erfüllung dieser Opfer. Johannes fasst diese Wirklichkeit zusammen mit den Worten, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Am Kreuz vereinigen sich Gottes unbestechliche Gerechtigkeit und seine unbegreifliche Barmherzigkeit. Die Sünde wird nicht verharmlost oder übergangen, sie wird im Gericht ernst genommen, aber dieses Gericht geht auf den, der freiwillig seine Seele bis in den Tod ausgeschüttet hat und sich unter die Übertreter zählen ließ, während er für die betet, die ihn kreuzigen, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Daraus erwächst eine tiefe Entlastung. Schuld ist nicht einfach ein dunkles Gefühl, das man zu verdrängen versucht, sondern eine reale Verstrickung vor Gott. Weil Christus stellvertretend gestorben ist, wird Versöhnung zu einem festen Boden. Der Friede mit Gott hängt nicht an der Tagesform unserer Frömmigkeit, sondern an einem Opfer, das ein für alle Malachi dargebracht wurde. Wer sich an den Gekreuzigten hält, steht unter einem Urteil, das schon vollzogen ist, die Strafe ist getragen, die Schuld ist bezahlt, der Zugang zu Gott ist geöffnet. Und auch Leid und Krankheit bekommen in diesem Licht eine andere Farbe. Sie bleiben Ausdruck der gefallenen Schöpfung und sind darum nicht zu verharmlosen, doch sie sind nicht mehr der unüberbrückbare Abgrund zwischen Gott und Mensch. Der unsere Schmerzen getragen hat, kennt das Dunkel nicht nur von außen, sondern von innen. In seinem Kreuz ist unser Schmerz schon vor Gott gebracht, unser Leid schon in sein Herz eingesenkt. Wer das im Glauben ergreift, findet mitten in ungelösten Fragen einen Ort, an dem die Seele zur Ruhe kommen darf, nicht, weil alle Lasten verschwinden, sondern weil sie auf dem liegen, der sie getragen hat und dessen durchbohrte Hände auch jetzt nicht loslassen. Und Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und beim Verteilen seiner Gewänder warfen sie Lose. Jedoch, unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war um unserer Übertretungen willen durchbohrt, um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen, die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Doch Jehova gefiel es, ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Wenn er seine Seele zur Schuldgabe gesetzt hat, wird er einen Samen sehen, er wird seine Tage verlängern, und das Wohlgefallen Jehovas wird in seiner Hand gedeihen. Die stellvertretende Tiefe des Kreuzes rückt die eigene Schuld und das eigene Leid in ein neues Licht. Schuld muss nicht relativiert oder verdrängt werden, weil sie schon ernst genommen und getragen wurde, Leid muss nicht religiös übertönt werden, weil Christus es nicht umgangen, sondern in sich hineingenommen hat. So kann ein ruhiges Bekenntnis entstehen, ja, ich bin schuldig, ja, ich leide, aber nicht mehr allein. Auf diesem Boden wächst ein Frieden, der sich auf Gottes Urteil stützt, nicht auf wechselnde Gefühle, der, den Gott geschlagen hat, öffnet den Weg zum Gott des Friedens. Daraus erwächst ein stiller Mut, auch mit dem eigenen Versagen und der eigenen Verletzlichkeit nicht zu fliehen, sondern sie in das Licht des Kreuzes zu stellen, in dem das letzte Wort schon gesprochen ist, getragen, vergeben, versöhnt. Reproduktive Auferstehung und der Bund für Israels Sicherheit. Jesaja 53 endet nicht im Schatten des Todes, sondern öffnet den Blick auf eine fruchtbare Auferstehung. Von dem, dessen Seele zur Schuldgabe gemacht wurde, heißt es, er wird einen Samen sehen, er wird seine Tage verlängern, und das Wohlgefallen Jehovas wird in seiner Hand gedeihen und weiter, von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, die vielen gerecht machen, und ihre Ungerechtigkeiten wird er sich selbst aufladen. Der, der sein Leben hingibt, bleibt nicht im Tod, sondern kehrt in einer Weise zurück, die Leben vervielfältigt. Jesus selbst deutet dieses Geheimnis mit dem Bild vom Weizenkorn: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Sein Sterben ist kein Ende, sondern der Durchgang zu einer neuen, vervielfältigten Lebensgemeinschaft. In der Auferstehung des einen wird eine Vielzahl von Menschen hineingenommen. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Diese Saat, von der Jesaja spricht, ist mehr als eine Abfolge von Generationen, sie ist die Gemeinde, in der das Leben des Auferstandenen sich vervielfältigt und ausdrückt. Er wird einen Samen sehen, er wird seine Tage verlängern, und das Wohlgefallen Jehovas wird in seiner Hand gedeihen. Mit diesem Samen ist die Gemeinde gemeint, die alle Gläubigen umfasst, die als die vielen Körner hervorgebracht wurden durch den Tod Christi als des einen Korns und durch seine reproduzierende Auferstehung. Er war das eine Korn, das starb, um viele Körner hervorzubringen. Auf dieser Linie setzt Jesaja 54 ein und weitet die Perspektive: Der durch Leiden und Auferstehung gehende Knecht wird zum Bund für Israels Sicherheit. Gott knüpft an die Tage Noahs an: Wie die Wasser Noahs soll mir dies sein, so wie ich geschworen habe, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollen, so habe ich geschworen, nicht mehr über dich zu zürnen noch dich zu schelten. Die Gnade, die sich in Christus offenbart, wird zur unerschütterlichen Bundeszusage, denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen, und mein Bund des Friedens wird nicht wanken, spricht Jehova, dein Erbarmer. Christus ist die lebendige Gestalt dieses Bundes. In ihm sagt Gott unwiderruflich Ja zu Israel und zugleich Ja zu allen, die an ihn glauben. Aus dieser Bundestreue erwächst eine Zukunft des Wiederaufbaus, du Elende, vom Sturm gepeitschte, Ungedrüstete. Siehe, ich will deine Steine in Schönfarbigkeit legen und dich mit Saphiren gründen. Die Bilder von kostbaren Steinen, fester Gerechtigkeit und überwindender Bewahrung greifen voraus auf das neue Jerusalem, in dem Gottes Herrlichkeit und das Lamm die Stadt erleuchten. Der auferstandene Christus sammelt den Raub seiner Erlösung, ein Volk, das aus Israel und den Nationen gebildet ist, indem er selbst der Friede und die Gerechtigkeit ist. Für das persönliche Vertrauen ist entscheidend, dass dieser Bund nicht auf der Stabilität menschlicher Treue ruht, sondern auf der Treue Gottes zu seinem Knecht. Der Bund ist mit Christus geschlossen und gilt allen, die in ihm sind. Darum ist die Sicherheit des Glaubenden nicht geringer als die Zusage Gottes an Israel: Berge mögen weichen, Hügel wanken, das sind große, erschütternde Bilder, aber Gottes Gnade und sein Friedensbund wanken nicht. Das heißt nicht, dass es keine Angriffe, keine Anklagen, keine Waffen gegen das Volk Gottes gibt. Jesaja 54 geht im Gegenteil von solchen Realitäten aus. Aber es heißt, dass sie vor Gott nicht das letzte Wort haben, das ist das Erbteil der Knechte Jehovas, und ihre Gerechtigkeit ist von mir her, spricht Jehova. Wer sich in Christus weiß, darf sich deshalb geborgen wissen in einer Gerechtigkeit, die nicht aus der eigenen Bilanz stammt, sondern aus Gottes Zuspruch. Aus dieser Gewissheit wächst ein ruhiger Mut, der die Gegenwart im Licht der kommenden Herrlichkeit sieht. Das Leben des Auferstandenen hat schon begonnen. Der Bund des Friedens steht, und keine Anklage, kein Feind und keine innere Unsicherheit kann diesen Bund aus Gottes Hand reißen. Inmitten aller Bewegungen der Zeit bleibt Christus der feste Grund, auf dem Israel und Gemeinde, ja jeder Einzelne, sicher stehen dürfen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Doch Jehova gefiel es, ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Wenn er seine Seele zur Schuldgabe gesetzt hat, wird er einen Samen sehen, er wird seine Tage verlängern, und das Wohlgefallen Jehovas wird in seiner Hand gedeihen. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, die vielen gerecht machen, und ihre Ungerechtigkeiten wird er sich selbst aufladen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Die Sicht auf Christi reproduktive Auferstehung und seine Gestalt als Bund öffnet einen Raum tiefer Gewissheit. Glaube wird weniger zu einer Anstrengung, einen inneren Zustand zu halten, sondern zu einem Leben aus der Zusage, du bist Teil der Saat, die er in seinem Tod und in seiner Auferstehung hervorgebracht hat, deine Sicherheit ruht in einem Bund, den Gott in Christus geschlossen hat. Wo vieles im eigenen Leben und in der Welt ins Wanken gerät, bleibt dieses Wort stehen, Berge mögen weichen, Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen. Wer sich von dieser Verheißung prägen lässt, beginnt auch die eigene Geschichte, mit ihren Brüchen und Umwegen, als Teil einer größeren Bewegung zu sehen. Christus sammelt Menschen um sich, die von seinem Leben getragen sind, und führt sie in eine Zukunft, in der sein Friede und seine Gerechtigkeit sichtbar werden. Diese Perspektive macht nicht laut, aber innerlich frei, frei, sich ihm anzuvertrauen, der Bund ist, für Israel, für die Gemeinde und für jeden, der auf ihn hofft. Herr Jesus Christus, du Knecht Jehovas, wir beten dich an als den, der sich in Niedrigkeit verborgen hat und doch der starke Arm Gottes ist. Du hast unsere Übertretungen, unsere Krankheiten, unsere Schmerzen und unsere ganze Schuld getragen und deine Seele für uns in den Tod gegeben, damit wir Frieden mit Gott haben. Wir danken dir für deine fruchtbare Auferstehung, durch die du uns neues Leben geschenkt und uns als deine Saat hervorgebracht hast. Vater, wir preisen dich, dass du in Christus einen ewigen Bund des Friedens geschlossen hast, der nicht wankt, auch wenn Berge fallen und Hügel beben. Stärke in uns die Gewissheit, dass keine Anklage und keine Waffe gegen dein erlöstes Volk Bestand hat, weil unsere Gerechtigkeit von dir kommt. Lass uns aus dieser Sicherheit leben, in deinen Zusagen ruhen und auf die Vollendung hoffen, in der du und das Lamm die ganze Beute des vollbrachten Sieges sichtbar genießen wirst. Bewahre Israel und deine Gemeinde in diesem Bund und lasse deine Treue über alle Grenzen hinweg leuchten, damit viele den Weg zu dir finden. Amen.